Vorstandsneurotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Hallo Gerd.
Hallo Tom, ich wünsche dir einen schönen Abend aus Moskau.
Ja, zurück nach Moskau und hallo Roberto.
Grüß Gott, Herr Wellbrock.
Ja, grüß Gott. Ach, mir geht's so gut.
Echt?
Ja.
Erzähl.
Ich finde, es läuft alles so super.
Jetzt also bei dir persönlich?
Nein, ich meine so gesellschaftlich, politisch, geopolitisch und so.
Weltgeschichtlich.
Ja, ich bin super. Einfach begeistert, weil ich glaube, es wurde wirklich Zeit, dass auch mal einfach mal ein paar Dinge klargestellt werden.
So. Okay, sagen wir es doch, wie es ist. Es wurde Zeit, dass es Krieg gibt, einen dritten Weltenbrand. Denn hast du nicht das Gefühl, dass wir uns dahin entwickeln oder schon und es macht dir trotzdem nichts aus?
Nein, das ist.
Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Zuerst beschwert ihr euch immer alle irgendwie Routine und jeder Tag ist gleich. Und jetzt ist hier irgendwie mal richtig. Die Kacke am Dampfen und es beschwert euch wieder.
Ja, es sind so viele Überraschungen auch, ne?
Das sagt der Mann, der sicher weggegangen ist.
Ja, hockt da in seinem Moskauer Bunker und hat wahrscheinlich Konserven und Kaviar und Wodka irgendwie gedingst, gestapelt. Wodka stapelt man nicht, ne?
Das ist ihr wisst doch, die zwei, die es versucht haben, kamen bis vor die Tore Moskaus. Also das heißt.
Ja, so gesehen ist Gerd direkt weitergekommen, ne?
Ja, schon ein bisschen weiter.
Also er hat ja sogar schon sein eigenes Revier eingenommen im Prinzip, ne? Also ja, das, also was könnte, Napoleon und Hitler nicht geschafft haben.
Ich wollte gerade sagen, man könnte es, um es plakativ zu sagen, man braucht ja eine schöne Headline. Gerd ist wie Hitler, nur erfolgreicher.
Genau. Und mit mehr Bart.
Mit mehr Bart.
Das mit deutlich mehr Bart, ja.
Und mit mehr Ei.
Ja. Dafür eins mehr, ne? Wieso Legende? Also jedenfalls, ich finde es prima. Und das mit dem Dritten Weltkrieg, Roberto, ich muss ganz ehrlich sagen, also das haben wir ja nicht, da haben wir ja nichts mit zu tun.
Na, da haben,
also genau. Das ist ja nun, wenn es zum Dritten Weltkrieg käme, dann ist es natürlich Russlands, Putins Schuld, genau genommen. Gut. Genauso wie das hat Lanz auch vor kurzem gesagt. Also die Tatsache, dass hier die Energiepreise explodieren und wir uns sozusagen in ein industrielles Vorentwicklungsland entwickeln, das hat nicht Robert Habeck zu verantworten oder der Olle Scholz, sondern das ist alles Putin.
Das ist Putin.
Du könntest auch sagen, tot, aber moralisch integer.
Genau. Ja. Moralisch integer flachgelegt. Aber ich meine, ich habe heute irgendwie so Zeitung gelesen und irgendwie so den täglichen Querschnitt gemacht. Die ganzen großen deutschen Zeitungen schreiben so, was Nord Stream angeht, ne? Da haben sie irgendwie das Ding jetzt irgendwie in die Luft gejagt. Und wer war's? Russland war's. Da sind sich alle sofort einig. Außer so die kleineren Formate. Also bei Nachdenkseiten, irgendwie Telepolis lässt zumindest den Gedanken zu. Es könnte irgendwie auch die Amis gewesen sein. In der jungen Welt steht irgendwie was so Richtung Amis. Aber die großen, alle, FAZ, Tagesschau, was gibt's noch? Spiegel, Fokus.
Ja, entschuldige, aber das ist ja auch richtig. Das ist es ist ja so, dass die Gaspreise Putin noch nicht hoch genug waren und deswegen hat er jetzt sich gedacht, da wollen wir doch mal sehen, ob wir die nicht noch ein bisschen raufkriegen können. Und B ist es natürlich so, das ist ja auch, das habe ich auch gelesen in irgendeinem seriösen Nachrichtenaufzeichnungsmedium Wiedergabeteil, dass ja auch Putin hier einfach eine unglaubliche Verunsicherung erzeugen wollte. Und das ist ja richtig. Also
ich wünschte, die deutschen Politiker wären mal ein bisschen verunsichert, was sozusagen ihre Haltung angeht. Ne? Da wird ja so ein bisschen Verunsicherung, wird ja mal nicht schaden. So sozusagen in Richtung, ist das eigentlich überhaupt alles irgendwie stimmig, was ich da verzapfe? Oder aber irgendwie diese Verunsicherung schafft Putin irgendwie nicht zu stiften.
Ja. Also, weißt du, es steht in deutschen Zeitungen, obwohl Zeitungen ist ja das falsche Wort, steht in diesen Ausschnittsdiensten, die man online so findet und die sich Zeitungen nennen, findet man viele Dinge, die man da besprechen kann und so weiter. Aber zentral wird eine Sache eigentlich ausgeblendet. Krieg. Krieg in der Ukraine, wohlgemerkt, ja schon. Aber dass das alles mal Konsequenzen haben könnte, auch für uns, dass das momentan, also ich meine, man muss sich die Rede von Lavrov vor der Vollversammlung anschauen. Hm. Die Russen wissen, dass sie einen Krieg führen, und zwar gegen den Westen. Das formulieren sie auch ganz klar.
Ja, das weiß ist ja,
keine Sonderoperation
mehr. Ja, das weiß auch nicht nur das politische Establishment. Das kann ich euch im Brief von Siebel sagen. Das wissen hier, und das wird hier um die Ecke gepfiffen.
Da kommt deutlich raus, dass wir hier an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg stehen. Hm. Hier im Westen, oder zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie sonst so ist, wird das ausgeblendet, als hätte das alles keine Konsequenz, wenn man sich diplomatisch zurückhält, das jetzt freundlich formuliert, hm. wenn man hetzt, wenn man eskaliert, wenn man Soldaten schickt man nicht hin, Soldaten ausbildet, wenn man Waffen liefert, das, als hätte das alles keine Konsequenz. Also da spricht doch kein Mensch vom Dritten Weltkrieg oder von einem Atomschlag, der
also kommen kann. Also das, Roberto, schau doch mal. Was du verstehen musst, ist, wenn Deutschland sagt, wir haben die Schwelle noch nicht überschritten, dann ist das so. Dann hat sich Putin auch daran zu halten, dass Deutschland das so wahrnimmt, dass Baerbock ihm sagt, die Schwelle ist noch nicht überschritten. Ja. Erst wenn die Baerbock ihm sagt, wir haben jetzt die Schwelle überschritten und mit der nächsten Waffenlieferung überschreiten wir die Schwelle, erst dann darf Putin da auch was dazu sagen und sich regen und sich aufregen vor allem.
Ja, aber das finde ich auch
wenn richtig. Wenn hier jemand Weltpolitik macht, dann sind es doch unsere deutschen Politiker und sonst eigentlich niemand in der Welt.
Ja, bei diesem
moralischen Täger.
Diesem moralischen Täger und aber das ist ja kaum zu bremsen heute, der Wahnsinnige. Aber dafür steht die ganze Welt.
Lass doch Tom gar nicht zu Wort kommen, der spricht heute immer Unsinn.
Ja, aber dafür steht die ganze Welt hinter uns. A, das höre ich immer wieder.
Wer ist denn
die
uns?
Ganze Welt hinter, uns? Hinter ja, uns, das Deutsche.
Das Deutsche. Hinter Ricarda Lang, da passt die ganze Welt auf ihn.
Ist das Deutsche?
Oh, das ist wieder böse Kommentar.
Ist das die gegenderte Form, das Deutsche?
Das Deutsche ist für mich so, das ist wie das Gute oder
ach, das Gute ist das Deutsche, ja klar, also, selbstverständlich.
Weiß ich nicht genau. Und jedenfalls zweitens, oder nee, warte mal, A habe ich gesagt, ne? Also B, ist es so, dass natürlich Gerd das einfach richtig gesagt hat. Erst wenn Annalena Baerbock sagt, dass etwas ist, wie es ist, dann ist es so, wie es ist. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie ja auch, und deswegen sind wir ja auch das Land nach wie vor der Dichter und Denker, dass sie natürlich intellektuell auch einfach eine Instanz
ist. Also ja.
Ich komme auf das letzte Wort nicht, aber
Das Land der dichten Denker, das ist Deutschland.
Tja, ja. Und ja, genau. Und der Intellekt, nee, das sage ich jetzt.
Das Land der Gelichter und der Henker. So glaube ich was.
Gelichter, ja.
Nein. Ich fühle mich so ein bisschen hier einsam, wie so grundsätzlich, denn ich scheine der Einzige zu sein, der irgendwie Angst vor dem Krieg hat. Denn ich glaube ja, dass, wenn die Leute realisieren das nicht, wenn's dazu kommt, der Krieg wird nicht in der Ukraine ausgefochten. Da wird Berlin bombardiert und Frankfurt.
Ja, aber und das Roberto, du machst da auch so eine große Nummer draus. Gerd hat doch gerade gesagt, selbst wenn es einen dritten Weltkrieg geben sollte, sind wir, das wissen wir, das haben wir gelesen und gehört, das wird uns gesagt, sind wir unschuldig. Und wenn wir dann verstrahlen, die einen früher und die anderen später und die anderen mit weniger und die anderen mit mehr Leid, dann ist es schon so, dass wir das guten Gewissens tun können.
Und wir sind das moralisch in einer guten Weise tot. Das ist super.
Richtig. Das ist super. Moralisch in einer guten Weise tot. Das finde ich sehr schön, Gerd. Das ist Poesie im Prinzip. Die deutsche Stärke. Vorgetragen aus Russland. Es ist natürlich ein bisschen schade, aber.
Wisst ihr, ich mache mir da wirklich Sorgen. Und ich finde, er nimmt es auf die leichte Schulter. Der eine, weil er hinter den Linien sitzt. Der andere, weil er sich eine Linie vorher gezogen hat, offenbar.
Nee, seit heute Morgen nicht mehr.
Okay, aber irgendeinen Grund muss es doch geben für deinen aberwitzigen Auftritt hier.
Ja, was soll's. Also meine Medikation ist gut. Und wenn ich jetzt mich hier von deiner komischen, destruktiven Stimmung anstecken lasse, dann wird es mir schlechter gehen und das will ich nicht.
Aber so ein bisschen was kann ich, glaube ich, zur Beruhigung schon auch mal beitragen, weil ich glaube, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist das schon so, dass Russland sieht, dass die Aggression nicht unbedingt so zentral von Europa ausgeht und die schon auch, also man schon hier davon ausgeht, dass es aus den Vereinigten Staaten kommt und dass wenn irgendwie so ein globaler nuklearer Krieg kommt, dass der nicht unbedingt in Europa ausgetragen werden muss, sondern schon in den USA.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ob das dann so ist, das weiß ich nicht. Aber natürlich, ich meine, die Richtung, in die sich das alles entwickelt.
Ja, Gerd, aber das tröstet mich auch. Wenn so ein Atomkrieg einfach nur in Amerika ausgetragen wird, ist das schon tröstlich für uns.
Siehst du, geht doch.
Ja, siehst du.
Das meint er gar nicht ernst.
Das meine ich doch gar nicht ernst, ihr Deppen. Das kann doch keiner wollen.
Warum? Also Los Angeles sieht scheiße aus. Da könnte man ruhig auch mal was anderes hinbauen. Ästhetisch ist es echt Dreck. Also,
ja. Ganz kurz zwischendrin. Ein bisschen lauter, Gerd. Wirst immer leiser.
Ich werde immer leiser. Ich rutsche hier immer weiter zurück. Ui.
Oder in sich zusammen, oder was? Nee. Aber das hättest du nicht, ja. ich meine, gut, also wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal Deutschland, ist ja das wichtigste Land der Welt, oder auch das wichtigste Land in Europa.
Über alles heißt, glaube ich, in irgendeinem Lied heißt es über alles.
Genau, Deutschland steht über alles, Deutsch steht über alles. Jedenfalls, wenn Deutschland jetzt sowieso, sagen wir mal so in, dann hätten wir sogar noch ein bisschen Zeit, sagen wir mal so in 1-2 Jahren faktisch deindustrialisiert ist und vielleicht noch ein bisschen Landwirtschaft ist eigentlich auch schon Industrie.
Ja, Moment, ich muss fragen vorweg, per Bombe oder per Habeck, was im Grunde ja ähnlich ist.
Per Habeck natürlich. Der macht das Wirtschaftstod schaffen ohne Waffen sozusagen. Also Habeck macht das einfach über Inkompetenz, über falsche Entscheidungen, über steigende Preise, über abwandernde Industrie, dann natürlich gern auch noch über Verstaatlichung von Rosneft zum Beispiel, was dann natürlich auch ein tolles Signal für ausländische Investoren ist, die sagen, wenn ich in Deutschland investiere,
hier werdet ihr verstaatlicht.
Wenn ich in Deutschland investiere, kann ich davon ausgehen, dass auch irgendjemand immer aufpasst auf mein Geld. Vielleicht nicht ich, aber und wenn das also alles gelaufen ist und wir, wie gesagt, Landwirtschaft funktioniert dann auch nicht mehr, ist ja auch eine Industrie im Prinzip geworden schon lange, dann wenn wir, was machen wir denn dann hier überhaupt? Machen wir eine Callcenter, es geht auch nicht, brauchen wir Energie? Was machen wir denn eigentlich?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, was wir noch nicht so ganz verstanden haben, ist das, was da irgendwie mit Nord Stream passiert ist, ne? Und dieser Blow-up, ich glaube, das war schon so die Zeitenwende, auf die Olaf Scholz immer gehofft hat.
Ja, ich habe heute gelesen, das zweite 9/11.
Ja, ich habe das heute auch irgendwo geschrieben, weil dieses Bild von diesen aufsteigenden Bubbles da in der Ostsee, das wird sich uns wahrscheinlich ins kollektive Gedächtnis genauso einprägen wie diese Flieger, die da ins World Trade Center geflogen sind.
Ja, wobei das so würde ich das gar nicht assoziieren, sondern tatsächlich eher dahingehend, dass das mal wieder ein ewig ungelöstes Geheimnis bleiben wird.
Das bleibt ein ungelöstes Geheimnis. Da bin ich mir absolut sicher. Also diejenigen auch so.
Ja, eben drum. Deswegen ziehe ich doch die Parallele. Roberto, sag mal, konzentrierst du dich nicht oder wie?
Trink mal einen Schluck, Roberto.
Ich bin in Angst. Das merkt ihr gar nicht. Ich bin weiterhin in Angst.
Ja, aber du klingst eigentlich immer so.
Ja, ich kann das gut runterspielen. Also es ist ja auch, also weißt du, ich habe heute überlegt, ob ich vielleicht noch mal eine Woche irgendwie mir frei nehme und irgendwo hinfahre, urlaubsmäßig. Aber gleichzeitig hast du Angst, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Das ist komisch, oder? Konsequent ist es nicht, will ich damit sagen.
Ja, so.
Also, fühlt sich das immer so an? Ich weiß, es ist mein erster Weltkrieg.
Ja, meine auch. Ich kann es nicht sagen. Also,
ach so, okay.
Ich weiß es nicht. Also aber vielleicht nochmal, so vielleicht, wir können ja nachher auch über deine emotionalen Schwächen nochmal sprechen, Roberto. Ich finde es auch immer gut, wenn jemand mit Defiziten auch das offen anspricht. Und aber ich würde gerne nochmal über die Nord Stream-Geschichte sprechen. Da ist es ja so, dass Uschi hier von der Leyen, die hat ja härteste Konsequenzen. Das finde ich auch immer toll, ne? Es muss immer alles irgendwie im Superlativ
härteste.
Meine Rechtschreibprüfung hat sofort gezickt und hat gesagt, was ist das für ein Schwachsinnswort? Das gibt's überhaupt nicht. Aber gut, ich habe es dann benutzt. Und härteste Konsequenzen für die Sabotageaktion angekündigt. Und das finde ich schon bemerkenswert, als das ja, sagen wir mal, 99% von 100% darauf hindeuten, dass das halt irgendwie die Amerikaner oder irgendein Bündnispartner gewesen ist und eigentlich gewesen sein muss. Jens Berger hat auf den Nachdenkseiten heute einen sehr interessanten Artikel gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Da hat er tatsächlich, der hat sich das mal so ein bisschen angeguckt, weil normalerweise die Ostsee ist irgendwie die bestüberwachteste See, die es so gibt. Und da ist es jetzt eigentlich nicht so, dass man da jetzt irgendwie mit einem Taucheranzug und da irgendwie schnorchelnd dann da mal eben zu Nord Stream 1 und 2 rüber taucht und dann da irgendwie Löcher reinbohrt oder so. Und tatsächlich ist es wohl so, dass in den letzten Wochen oder Monaten, weiß ich jetzt nicht genau, von der 6. Division oder was auch immer, jedenfalls amerikanische Aktivitäten dort stattgefunden haben. Und Jens schrieb dann, und das finde ich auch, er hat dann auch geschrieben, ist natürlich nur Spekulation, stimmt ja auch, aber ich finde das so erschreckend schlüssig. Naja, also wenn die da irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten irgendwie was rumgemacht haben, wer interessiert sich denn in dem Moment dafür, ob die vielleicht mal eben so unauffällig irgendwie ein paar Sprengsätze anbringen und die dann eben Wochen oder Monate später zünden? Soll's ja geben, Zeitzünder und so und Fernsteuerung und diesen ganzen Kladderadatsch. Und also ich sag mal so, die Tatsache, dass also wirklich die Amis definitiv und nachweislich da gewesen sind, und zwar genau, ich glaube, 10 Kilometer oder so von Bornholm entfernt. Ja, also wenn dann eine Uschi von der Leyen sich tatsächlich hinstellt, gut, das wusste sie wahrscheinlich nicht zu dem Zeitpunkt, aber sowieso sich hinstellt und sagt irgendwie härteste Konsequenzen für den, der es gewesen ist. Und es deutet sich ja nun schon im Prinzip fast von der ersten Sekunde an, dass es unlogisch, unwahrscheinlich und technisch auch eigentlich nicht machbar ist, dass das tatsächlich die Russen gewesen sind. Was macht sie dann mit ihrer Aussage über die härtesten
Konsequenzen? Also die biegen das schon so hin, ne? Also
ich einfach meine, totschweigen, ne?
Ja,
kannst du dich noch an
9/11, wenn wir daran, wenn wir da war ja auch irgendwie der.
Jetzt setzt dich gerade hin.
Also Bush war ja dann auch irgendwie sofort irgendwie mit dabei und wusste genau, wo man die zu finden hat und wo man die aufzusuchen hat, und das war Afghanistan und da gehen wir rein und da machen wir sie platt.
Ja.
Das wird genau die gleiche, also ich glaube, das wird genau die gleiche Nummer.
Ich wollte gerade sagen, das ehrt ja Jens Berger, dass er da so ein bisschen in die Sache geht und ein bisschen guckt, wer es gewesen sein könnte, spekulativ, wie er selbst sagt. Es interessiert doch am Schluss keine Sau. Die Wahrheit, die später in den Geschichtsbüchern steht, interessiert ja keinen. Es geht ja nicht um die Wahrheit, die später in die Geschichtsbücher gedruckt wird, sondern um das, was man den Leuten vermittelt hat. Und das ist ja eigentlich das Traurige. Wir werden uns vielleicht mal, wenn wir denn noch leben, in 30 Jahren über diesen Vorfall unterhalten mit irgendwelchen jüngeren Menschen, und die werden nur das dir erzählen, was sie seinerzeit im Geschichtsbuch gelesen haben.
Das stimmt natürlich. Also ich meine, wir haben es ja, wir müssen ja nicht mal zu 9/11 zurückgucken.
Ja,
gucken wir uns Butscha an. Butscha ist im deutschen Kollektiv weitgehend den Russen zugeordnet worden. Also es gibt nach wie vor keine Beweise, es hat auch keine Untersuchung stattgefunden. Jetzt auch diese Massengräber, diese angeblichen, oder was heißt angeblich, also es sind ja Gräber gefunden worden. Da sollte ja auch eine Untersuchung stattfinden, um dann mal die Details zu erörtern. Ja, das hat dann die Ukraine abgelehnt, ne?
Also das findet alles nicht statt. Allerdings glaube ich nicht, dass das so dass das so endlich ist. Ich meine, diese ganzen, alles, was gerade passiert, das ist alles so im Schwung noch, ne? Das ist so, das passiert jetzt und das ist in keiner Weise abgeschlossen. Ich glaube schon, dass es da irgendwann gibt es Aufklärung, ne? Und irgendwann gibt es dann irgendwie auch, dann wird es zu spät sein, um das zu korrigieren und so weiter. Aber das, was gerade aktuell passiert und das, was gerade auch mit Nord Stream passiert ist, das ist meines Erachtens ist ein Wendepunkt, weil es deutet tatsächlich wenig in Richtung Russland, es deutet ganz viel in Richtung die USA. Das sind die einzigen Profiteure, ne? Und das Argument, Russland hätte damit einfach endgültig irgendwie die Infrastruktur zerstört und würde irgendwie Europa erpressen mit seinen Gaslieferungen, die es jetzt nicht mehr vornehmen kann. Das ist ja alles Humbug. Also Russland sitzt auf der Infrastruktur, die müssen da nur auf den Knopf drücken und dann ist das Gas aus bei uns, also Deutschland.
Ja, also abgesehen davon, wenn die nicht funktionieren, die Pipelines, wie sollen sie uns dann erpressen?
Also ja,
das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Und außerdem, warum also dieses Argument, irgendwie Russland hat da Milliarden Euro da rein investiert und die bringen sie jetzt einfach so in die Luft. Der größte Profiteur, also wenn man so wirklich so überlegt, also wer profitiert am meisten davon, dann sind es halt die Amis, dann ist es halt die USA, die schalten einen ökonomischen, einen wirtschaftlichen Konkurrenten aus, die machen irgendwie Europa platt, wirtschaftlich. Und gleichzeitig sind sie noch in der Lage, irgendwie ihr Gas zu verkaufen zu überteuerten Preisen. Deutschland oder Europa stürzt in neue Abhängigkeit, nämlich von den USA. Das ist doch, also für die USA sind die größten Profiteure davon.
Und ja, aber was?
Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das damit irgendwie gelöst habe. Man muss dann natürlich immer noch mal gucken und auch noch mal eine Beweisführung machen, wer da zu welchem Zeitpunkt wo war und so, wirklich ganz klassisch. Ja. Aber erstmal so die Indizien, die deuten in Richtung USA
für mich
und der Mainstream deutet in Richtung Russland. Das ist mir absolut unverständlich.
Das hast du ja schon angesprochen, ist für mich einfach der Umstand, dass sie auf ein Knöpfchen drücken können, die müssen da keine Sprengsätze installieren und so weiter. Wenn ich eine Fernbedienung habe für meinen Fernseher, brauche ich den Fernseher nicht einschmeißen. Wenn ich ihn ausmachen will, drücke ich auf den Knopf.
Also, naja,
ganz logisch. Aber was keiner so richtig erwähnt hat, es ist ja schon ein merkwürdiger Zufall, dass wir gerade eine neue Dämonin mit ins Spiel bekommen. Meloni heißt sie, auch noch ein lustiger Name für so einen Dämon. Genau als die gewählt wird, passiert das. Ist das Zufall?
Ja, das glaube ich schon.
Ja?
Ja,
also. Okay. Ich meine, also, man hätte. Also ich finde,
was vielleicht ist, was glaube ich, ja, aber kein Zufall ist, ist, dass das zu einem Zeitpunkt passiert, an dem Proteste lauter werden.
Und ja, das ist eher das.
Lauter werden und die dann auch gleichzeitig noch irgendwie die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 fordern. Ne? Sozusagen gegen das politische, eigene politische Establishment aufstehen und sagen, das, was ihr da macht, ist scheiße. Wir wollen, dass dieses Ding da in Betrieb genommen ist, weil dann sind nämlich alle unsere Probleme gelöst. Ne? Ja, die Gaspreise sind niedrig, die Inflation geht zurück und so weiter und so fort.
Ja, das ist mit Abstand der wichtigste Punkt, das sehe ich auch so. Ich meine, nun gab es ja in der Widerstandsprotestbewegung gab es ja sowieso schon sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob man jetzt auch gegen die Sanktionen ist oder nur für Entlastung der Bürger. Letzteres ist meiner Meinung nach völlig sinnlos, weil die Entlastung niemals ausreichen wird. Ja. Aber davon
kann man gar nicht, das kann man gar nicht in den Griff kriegen, diese Belastungen mit Entlastungspaketen, das funktioniert nicht.
Nein, das ist völlig absurd. Und man sieht man sieht ja auch, es sind immer mehr wirtschaftliche Bereiche getroffen, die man überhaupt nicht auf dem Plan hatte irgendwie. Also wer hat denn vor keine Ahnung, 2 Monaten über die Glasindustrie nachgedacht oder Ammoniak oder so? Also ständig, aber du hast ja sowieso irgendwie morbide Gedanken, dann kann ich mir vorstellen, dass du das dann auch noch machst. Genau.
Machst ja auch über Reinigungszyklen von Gasturbinen.
Ja, ich fand es auch noch lustig, als ich irgendwie Stichwort Ermüdungsbruchler oder so gelesen habe, irgendwie bei einer funkelnagelneuen Pipeline, 3 Ermüdungsbrüche.
Ja, aber das ist schon geil, was passiert, ne? Irgendwie Russland sagt, irgendwie, wir können dieses Ding nicht weiter in Betrieb haben, da läuft Öl aus und sagen alle, ist gelogen, ich weiß es besser.
Ja, früher musstest du als Bürger 80, 85 Jahre alt werden, bis du das Wort Ermüdungsbruch das erste Mal gehört hast. Ja? Jetzt kriegst du es hier frei Haus gratis schon als Teenager, wenn du willst.
Das ist, aber nochmal, köstlich, nochmal zurück zum Widerstand. Also da gab es ja vorher dann diese quasi 2 Fraktionen, jetzt mal so oberflächlich betrachtet, die dann gesagt haben, entweder gleich gegen die ganzen Sanktionen und dann eben auch Nord Stream 2 öffnen oder eben nur Entlastung. Der Drops ist natürlich gelutscht. Also du kannst jetzt faktisch schon aus physikalischen Gesetzmäßigkeiten, weil es scheint ja auch irreparabel zu sein, wenn ich das richtig heute gehört habe. Also wenn da mal so ein paar Löcher drin sind, ist es nicht so, dass man da irgendwie Spachtelmasse aufträgt und dann geht's schon wieder, sondern die ganze Leitung ist wohl dann beschädigt oder sogar zerstört, weil dann eben Substanzen in die Leitung kommen, die da gar nicht drin sein dürfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist natürlich, im Grunde genommen ist es so eine Art finaler Todesschuss im Prinzip. Und das bedeutet für den Widerstand, dass die Forderung, wie du schon gesagt hast, Gerd, die Forderung Nord Stream 2 zu öffnen, die ist vom Tisch. Und dementsprechend ist im Zuge dessen so gesehen eigentlich auch die Forderung, mit Russland zu verhandeln, vom Tisch. Denn selbst wenn wir jetzt verhandeln könnten und wir würden uns alle einigen und es wäre toll und die Pipelines sind im Arsch, was nützt uns das? Dann können wir das Verhandeln eigentlich auch lassen. Ich meine, ich weiß nicht, es gibt ja noch weitere Pipelines, irgendwie Jamal und Druzhba und so, ob da vielleicht technisch möglich wäre. Da bin ich jetzt nicht so der Experte.
Na, da kriselt's auch, ne? Irgendwie, da ist irgendwie wegen dieser ukrainischen, der Pipeline durch die Ukraine, da läuft auch gerade irgendwas. Also ich habe es heute irgendwie kurz gelesen, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht so wirklich zusammenfassen.
Doch, aber, ich kann es zusammenfassen. Das ist tatsächlich, das ist ganz interessant. Da gucke ich mal eben. Gazprom hat mit
Neftogas wahrscheinlich, ne? Mit
Ja, genau. Ja. Und zwar Gazprom lehnt alle Forderungen der ukrainischen Neftogas in dem eingeleiteten Verfahren über den Transit vom russischen Gas nach Europa kategorisch ab. Die von der ukrainischen Seite nicht erbrachten Leistungen sollen und werden nicht bezahlt werden. Der Text ist dann noch deutlich länger. Aber das heißt also, da kracht es jetzt auch. Zum Schluss schreibt Gazprom dann in der Praxis, würde dies bedeuten, dass es Gazprom untersagt wäre, seine Verpflichtungen gegenüber den sanktionierten Personen im Rahmen der abgeschlossenen Geschäfte einschließlich der finanziellen Transaktionen zu erfüllen. Ja, so viel dazu. Ja, es brennt also, an allen Ecken.
Da brodelt's halt auch. Das, was jetzt halt wirklich, glaube ich, diese Rezession, die jetzt gerade anfängt, ne? Irgendwie jetzt ist definitiv Rezession. Das, was da passiert ist, das verstärkt das alles noch. Diese Aktion, dieser Blow-up von Nord Stream, das richtet sich nicht so sehr gegen meines Erachtens, nicht so sehr gegen Russland oder gegen die Ukraine oder gegen sonst irgendjemand. Das richtet sich absolut gegen Europa. Absolut. Ja. Ne? Das ist in der Lage, Europa wirklich zu massiv zu destabilisieren. Und auch wenn ich denke, dass es der Destabilisierung Europas dient, glaube ich dennoch nicht, dass es Russland ist, weil Russland an einem destabilen Europa eigentlich überhaupt kein Interesse hat, auch wenn es die Mainstream-Medien immer die ganze Zeit behaupten. Ich weiß gar nicht.
Es besteht ja auch gar kein Handlungsbedarf. Ja. Also Europa destabilisiert sich jeden Tag mehr selbst.
Ja.
Der Russe kann sich eigentlich zurücklehnen und kann sagen, super, also selbst wenn wir wollten, wir bräuchten gar nicht. Was?
Der Russe. Das habe ich.
Naja, das Deutsch und der Russe, das ist ja.
Ja, ist ja wurscht. Darauf wollte ich gar nicht zu sprechen kommen, sondern du sagst ja, im Grunde ist die Verhandlungsmasse jetzt weg, weil Gas kann nicht mehr geliefert werden. Das stimmt ja auch. Eigentlich müssten wir auch nicht mehr verhandeln mit Putin, hast du auch gesagt. Ich würde da dagegen halten und würde sagen, doch, trotz allem muss man verhandeln. Und jetzt muss man es dann eigentlich noch viel intensiver tun, weil man dann eine Lösung finden muss.
Ja, um Gottes Willen. Schnelle
Lösung. Ja, um Gottes Willen.
Du hast natürlich recht. Nein, um Gottes Willen. Ja. Das war jetzt nicht meine Ansicht, sondern das war die Argumentation der Politik.
Ja, gut, du hast schon Schlimmeres gesagt von dem her.
Nein.
Ich will damit nur sagen, aus meiner Warte muss man jetzt, aus der Warte derer in dieser Gesellschaft, die für Frieden einstehen und für Verhandlungen und für Deeskalation, dazu gehören ja wir auch, kann es im Grunde jetzt nur bedeuten, jetzt muss man nicht nur Verhandlungen mit Russland eingehen, sondern jetzt intensivste Verhandlungen mit optionaler Zusammenarbeit, um dieses Problem zu stemmen, damit dann wieder etwas wie Normalität entstehen kann. Diese Normalität, die wir vorher hatten, die wird es nicht mehr geben, das ist völlig klar. Aber eigentlich müsste es jetzt noch intensiver sein.
Ne? Du, Gerd?
Ja.
Der Roberto, ne? Ja. Der ist ja so naiv heute, ne? Findest du auch?
Bisschen schon.
Ja, ne?
Muss man so,
der glaubt, dass, ich meine, er hat ja recht. Ich will ihm ja gar nicht widersprechen. Aber wir müssen ihn gleich mal fragen, ob der allen Ernstes daran glaubt.
Nein, ich glaube es nicht.
Hast du es mitgehört? Okay.
Ja, habe ich. Nein, ich glaube es natürlich nicht.
So leise gesprochen.
Ich glaube es natürlich nicht. Aber warum flüstere ich jetzt? aber man muss doch mit irgendwas dagegen halten. Ich kann doch nicht zuschauen als mündiger Mensch und Bürger, der ich. Das hat man mir in der Schule beigebracht, dass ich ein mündiger Bürger sein kann. Das reale Leben hat mich was anderes gelehrt.
Ja, dann aber gehen wir heute nochmal zur Schule. Fangen wir nochmal von vorne an.
Kriegst du es wahrscheinlich anders beigebracht. Ja, ja. Mündigkeit bedeutet das Maul halten und so.
Ja.
Da deswegen ja mündig von Mund halten. Aber nein, man muss doch mit irgendwas dagegen halten. Und wenn es naiv ist, natürlich ist es naiv in so einer Situation für Frieden zu sein. Aber
Natürlich hast du recht.
Was soll man denn tun?
Natürlich hast du recht, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube da nicht mehr dran. Also ich glaube natürlich an die Leute, die genauso denken wie du, beziehungsweise wie wir. Also jetzt mal ganz im Ernst, natürlich hast du mit jedem deiner Worte absolut recht. Und ich glaube auch, dass es allerdings leider eben nur eine übersichtliche Anzahl von Leuten gibt, die das genauso sehen und wenn ich mir Ulrike Gero angucke oder Sarah Wagenknecht, die halten ja trotzdem nicht die Klappe irgendwie. Und auch wenn sie nach und nach gegrillt werden und medial irgendwie sonst wie. Aber es werden tatsächlich, habe ich den Eindruck, auch immer weniger.
Naja, ich weißt du, ich noch mal was Naives. Das ist natürlich nicht realistisch, aber wenn im Herbst Menschen auf die Straße gehen in ganz Europa und wenn in Deutschland, wir haben hier 82 Millionen Menschen im Land, wenn hier 5 Millionen auf die Straße gehen regelmäßig, das ist eine Menge, dann muss sich was bewegen. Das kann so nicht bleiben. Die werden nicht auf Dauer gegen das Volk regieren können. Nämlich naiv, aber das geht nicht. Das ist
nein, noch nie gegangen in der Geschichte. Da hast du recht.
Das stimmt natürlich schon. Aber ja. Aber es geht, glaube ich, gerade wirklich um Durchhalten, sich einmauern. Es geht ja gar nicht darum, es geht doch gar nicht um, dass hier irgendwie, dass es irgendwelche Sieger gibt. Ich glaube, das ist allen klar, dass der Laden den Bach runtergeht, ist, glaube ich, allen klar. Der Westen ist im Decline. In Amiland geht es ein bisschen langsamer, in Europa geht's, also in der EU geht's schneller. Dass der Laden den Bach runtergeht, das wissen alle. Im Moment geht es gerade nur darum, das irgendwie für sich so zu gestalten, dass man möglichst lange noch an den Pfründen und Trögen sitzt.
Ne? Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da gab es mal einen Film zu dem Thema. Und ich weiß nicht, da saß so ein alter Mann mit so einem kleinen Bärtchen irgendwie unterirdisch mit seiner ganzen Entourage. Und da ging es auch darum, dass man irgendwie noch so lang durchhält wie möglich. Jeder wusste, es ist eigentlich scheiße. Untergang, so hieß es. Untergang hieß der Film.
Mir ist die ganze Zeit das kleine Arschloch. Wie hieß das?
Der kleine Arschloch? War der Hauptdarsteller Tom Selleck oder was?
Moment. Das war so, Hauptdarsteller war, glaube ich, ein gewisser Adolf Hitler, der hat Bruno Ganz gespielt.
Mhm. Adolf Hitler hat Bruno Ganz gespielt?
Ja, oder andersrum?
Da möchte ich trotzdem mal kurz einwerfen, Gerd. Du sagst einfach so, dass das hier jetzt den Bach runtergeht, das wissen alle. Damit meinst du dann wahrscheinlich auch die politischen Entscheidungsträger, oder?
Ja.
Und also du meinst, ich dass weiß sie das wirklich wissen. Das,
nee, da bin vielleicht ich nicht. Also es gibt natürlich da schon so Figuren wie
so was, also, so viel zu naiven Fragen, ja.
Also es gibt, glaube ich, schon so naive Figuren wie ich sag jetzt Baerbock oder sowas. Die jetzt nicht so wahnsinnig viel auf der Matte haben, die glauben, glaube ich, schon an das, was sie da sagen. Die glauben auch an ihre moralische Überlegenheit oder sowas. Aber mit dieser Analyse, die hier jeden Tag angestellt werden, also auch aus dem Ausland, es gibt ja irgendwie russisches Fernsehen und so, da gibt es ja wunderbare Analysen, die sind ja nicht alleine, diese Leute, die sind ja nicht irgendwie, sowas gibt's ja in Deutschland auch, ne? Die wissen das schon. Also wie gesagt, Leute wie Baerbock oder Ricarda Lang oder so, die wissen es nicht. Ursula von der Leyen weiß es wahrscheinlich auch nicht. Die kann ich mehr als vom Zettel ablesen. Aber
Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel.
Das wäre für mich
eine Kandidatin, wo ich sagen würde, die ist so eng verbunden mit der Rüstungsindustrie.
Die ist korrupt
und sie würde wahrscheinlich wirklich bis zum letzten Mann oder so die Rüstungsindustrie verteidigen und alles dafür tun, dass bei aller Krise und wenn alles den Bach runtergeht, zumindest ihre Rüstungsindustrie
das noch irgendwie. Das sagst du doch nur, weil sie in so Vereinen ist, so Wehrvereinen und so weiter. Das ist doch ganz geklärt, das ist doch gar kein Lobbyismus, hat sie gesagt.
Ja, das war geil,
man,
ne?
Man trifft sich ja nur so, um sich zu unterhalten und so. Das ist doch logisch.
Komisch, ja? Mich laden die nie.
Übrigens bin ich überrascht, du hast gerade gesagt Marie-Agnes, das ist ihr Vorname, oder?
Ja.
Agnes Marie oder Marie?
Nein, ich war immer da, ich habe die ganze Zeit gedacht, die heißt Strack mit Vornamen.
Nee, Strack ist glaube ich, der Name.
Ist manchmal ziemlich Strack,
Panzers, aber. Mit dem sie verheiratet ist.
Ja, sagt man das so, oder?
Hat sie Doppelnamen Strack, gewählt. Ja. Panzer Strack Zimmermann, sozusagen. Ja. Aber, ja.
Hingucker, die Frau übrigens.
Was?
Hingucker, die Frau.
Also das,
ja, wenn man
auf dann sieht sie auch noch so aus, weißt du, dann hat sie auch noch irgendwie diese Locke da irgendwie auf dem Kopf, wo du denkst, irgendwie, sag mal, mach dich doch ein bisschen weniger Nazi zurecht. Mach dich doch einfach ein bisschen weniger Nazi zurecht, dann ist es auch nicht so ganz so schlimm. Aber mir sieht's die ja schon an.
Ja.
Man hat übrigens die Alice Weidel dafür angegriffen in den Netzwerken, weil sie in einer Talkshow, ich glaube, Maischberger? Hat sie zu Strack-Zimmermann gesagt, vor laufender Kamera, was selten genug vorkommt, dass sie natürlich versteht, dass sie redet, wie sie redet, weil sie ja Lobbyistin der Rüstungsindustrie
ist. Das war so großartig.
Das muss man auch nochmal deutlich sagen.
Ja.
Das ist völlig egal, ob das Alice
Das machen wir sowieso nicht
Weidel, mehr. Weidel.
Das machen wir sowieso nicht mehr.
Ja, das machen wir sowieso nicht mehr. Aber ich finde, das bleibt richtig, egal, auch wenn es ein AfDler oder eine AfDlerin sagt, das bleibt trotzdem richtig.
Ja, eben, deswegen sage ich ja, das machen wir nicht mehr. Also
ich finde es halt auch erschreckend, weil zunehmend hat die AfD die vernünftigeren Positionen. Die Linke fällt komplett aus. Da gibt es noch einzelne Figuren wie Wagenknecht vielleicht.
Im Übrigen nicht nur erst gestern, das möchte ich erwähnen, sondern auch schon in Corona-Zeit.
Also das ist durchgehend, aber das wird ja immer schlimmer. Es gibt keine linke Alternative in Deutschland und das ist schrecklich, ne? Weil das sage ich als Linker.
Ja, stattdessen überlegt man sich jetzt, wie man die Wagenknecht rausbekommt aus der Partei.
Das ist absolut schlimm. Und da irgendwie dann jeder, der irgendwie für Frieden mit Russland ist, wird irgendwie verdächtig, irgendwie ein Rechter zu sein und irgendwie Putin verstehe oder so. Das ist so irre, was in Deutschland passiert und die Leute merken es irgendwie nicht, was sie da für eine Scheiße erzählen. Das ist erschütternd. Also, und dann, wenn man dann sagt, ja, hört euch doch mal irgendwie an, was die Weidel oder was irgendwie Leute von der AfD sagen, das sind vernünftige Positionen. Da sagt, rechts, und die Faschisten. Das sind keine Faschisten. Die Faschisten, das seid ihr, die irgendwie alles verbieten wollt.
Ja. Und nochmal zurück zu diesem, das war ja ein Schlagabtausch bei Maischberger. Ich habe mir das angeguckt. Also erstmal tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Roberto, es sagt eigentlich nie jemand. Also sie wird ja auch in Talkshows weder so
geschweige vorgestellt. Geschweige denn, dass es eingeblendet würde, ja.
Geschweige denn das, Mitglied in so und so vielen Vereinen und Instituten und weiß der Henker was nicht. Und womöglich, wer weiß, in wie vielen Unternehmen sie noch direkt drin sitzt. Das wird nie gesagt, das wird auch nie von kritischen Gästen gesagt. Und Weidel war der Erste, die es gesagt hat.
Richtig. Und ich nenne das immer das Raffelhüschen-Syndrom. Weißt du warum?
Dem hat man es auch nie gesagt, ne?
Genau. Der ist immer als Rentenexperte verkauft worden. Jahrelang in der Reformzeit, weißt du, damals bei Schröder noch. Ja. Und dass der Mann in Versicherungen mit drin sitzt, im Aufsichtsrat und so weiter, das wurde nie erwähnt. Der war auch Professor, Hochschulprofessor. Und da wurde er als Rentenexperte verkauft.
Naja, und ich meine, diese ganzen, das sind ja meistens Frauen irgendwie, die dann auch bei Lanz rumhocken und dann irgendwie als Auslands-Russland- und Militärexpertinnen vorgestellt werden. Die sind in irgendwelchen Stiftungen, die von vornherein gleich mal von der Bundesregierung finanziert werden, zu 80% oder so.
Ach, da kenne ich eine. Lipmott, oder?
Nee, Lipmott auch, aber es gibt dann auch noch irgendwie Institut für, ich weiß nicht was, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachreichen. Jedenfalls, ich glaube, da ist diese Major drin, die auch gerne mal zu Gast ist.
Du, und, die sind alle da drin. Also heute, das was heute darum ging, irgendwie zu Nord Stream, die Experten, die da befragt werden, die hocken alle in irgendwelchen steuerfinanzierten transatlantischen Thinktanks, die nur eine ideologische Richtung haben, ne? Und die Amiland ist super und da kommt das ist das gelobte Land und alles, was aus dem Osten kommt, ist irgendwie scheiße. Das hat mit also das, was in Deutschland abgeht, das hat mit Journalismus einfach auch gar nichts mehr zu tun.
Nein, das ist Staatspropaganda.
Propaganda ist übrigens eine intellektuelle Zumutung, merke ich jetzt in Zeiten, wo ich jeden Tag Propaganda serviert bekomme. Das muss man erstmal aushalten. Im Übrigen, ich wollte mal was zu Linken sagen. Die findet ja faktisch nicht statt. Hast du gesagt, das stimmt ja auch. Es gibt, die sitzen jetzt im Bundestag, weil es 3 Direktmandate gab. Eines kam von Sören Pellmann aus Leipzig, der auch für Verhandlungen ist. Ein Direktmandat kam von Gregor Gysi, der auch für Verhandlungen ist. Und eins von Gesine Lötsch, bei der weiß ich es aber nicht sicher.
Das heißt doch einfach Direktmandate abschaffen.
Ja, man könnte sagen.
Zumindest aber Leute, die sie gewinnen. Ne?
Ich würde sagen, jetzt in der Linken natürlich ständig gegen Leute, die für Verhandlungen sind und für Deeskalation, wenn man die nach und nach jetzt aussiebt, dann wird die Linke definitiv nicht mehr in den Bundestag kommen. Das sind ihre besten Köpfe, kann man sagen, ja. Und das sind zwei dabei, die nicht sehr beliebt sind bei den Linken. Gysi aus vielen Gründen, aber momentan eben aus dieser Russlandnähe. Bei Pellmann ist es das Gleiche. Wenn sie diese auch noch aussortieren, noch dazu Wagenknecht, dann die können zusammenpacken. Die werden keine 2,5% bekommen bei der
nächsten Bundestag. Aber da kann man wieder die Frage stellen, die ich vorhin schon Gerd gestellt habe, als er sagte, ja, die wissen, dass das alles irgendwie den Bach runtergeht. Normalerweise müsste die Linke das auch wissen. Und trotzdem agiert sie ja ständig so selbstzerstörerisch, wie sie es tut. Und mit jeder zusätzlichen Aktion, jetzt soll, glaube ich, auch Dieter Dehm ausgeschlossen werden, mit dem sprechen wir wahrscheinlich morgen. Bitte?
Warum das?
Ja, auch wegen, was weiß ich nicht. Also ich frage ihn dann irgendwie, wahrscheinlich irgendwie zu Russland freundlich oder, nee, ich glaube, er hat irgendwie eine kritische Bemerkung in Richtung Vorstand gemacht oder so. Wie gesagt, wahrscheinlich spreche ich morgen mit ihm, dann kann er das selbst erzählen. Jedenfalls, Sarah Wagenknecht müssen wir nicht drüber sprechen und die wenigen anderen, die es da noch gibt, die werden ja auch treten aus, wie hier die Masi, der ist ja ausgetreten, weil er gesagt hat, kann ich nicht mehr mitmachen. Auch einer der wenigen letzten. Und wenn das stimmen würde, was Gerd sagt, dann frage ich mich halt, ja, wenn sie wissen, dass sie im Prinzip ihre Zugpferde sozusagen vor laufender Kamera schlachten und dann bei den nächsten Landtags- und bei der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich nicht mehr Stimmen kriegen, als wir zu dritt, wenn wir uns spontan aufstellen würden oder so, dann frage ich mich wirklich, aus was für einer Motivation heraus passiert das? Ich verstehe es nicht.
Also die Linke ist ein bisschen, um das nur zu sagen, ist ein bisschen wie die Deutschen im Grunde, irgendwann mal tot, aber moralisch integer.
Genau.
Ja, genau. Ja, aber das würde ja das würde tatsächlich bedeuten, dass sie im Prinzip diese Eierköpfe, die da jeden Tag eins ums andere Mal nur Scheiße bauen, dass die tatsächlich glauben, dass sie das Gute tun und das Richtige tun.
Ja, Moment, da könnte ich einwenden, da gab's mal einen Film von einem Mann mit einem kleinen Bärtchen, der der dachte auch, er tut das Richtige. Der hat auch, also Moral hat der auch gehabt, gar nicht so wenig. Vielleicht die falsche,
aber nicht Tom Selleck.
Ne? Naja, es ist schon so ein bisschen, also mich beschäftigt dieses Chaplin Thema auch, ne? Das ist so eine Spurensuche. Also was passiert da gerade? Es gibt ja schon in der deutschen Politik gibt es Figuren, die meines Erachtens durchblicken und die auch genau bin. Oscar Lafontaine da bei den Pleißweiler Gesprächen da, ich habe mir das angeguckt. Das war auf dem Punkt. Das war eine gute geopolitische Analyse. Und der, auch wenn der jetzt irgendwo im Abseits steht, aktuell.
Auch aber ausgetreten, es gibt ja, übrigens, ne?
Auch ja, ausgetreten, stimmt, aus der Partei, ja, die er selber gegründet hat, ausgetreten. Also, ja, das muss man auch mal, ist auch eine Leistung. Aber es gibt ja Leute, die trotzdem immer noch das intellektuelle Format von Oscar Lafontaine haben. Die sitzen ja irgendwo, ne? Die sitzen ja wahrscheinlich auch irgendwo in den Thinktanks und die wissen schon, was passiert und halten wahrscheinlich gerade die Klappe. Oder ich weiß nicht, wie das läuft. Natürlich gibt es, also bei der Linken und bei diesem ganzen, also dieser ganzen identitätspolitischen Ecke, ja, die sind doof. Also die haben keinen Durchblick. Irgendwie so Generation Pisa geht jetzt in die Politik. Die können nicht lesen und nicht schreiben und Politik können sie halt auch nicht. Ja. Aber es gibt ja schon immer noch Leute, die das intellektuelle Niveau haben, die dann einen Durchblick haben und die das auch benennen können. Und die werden gerade nicht gehört oder die sind vielleicht irgendwo sogar da, wo sie sein sollten, aber halten gerade die Klappe, weil sie denken, das ist nicht opportun, sonst ich weiß.
Naja, in der Summe läuft
das,
ja. Entschuldige.
Nee, ich weiß auch nicht. Es ist also die abschließende Frage. Ich weiß nicht genau, wie es läuft. Ich kann es mir selber nicht erklären. Aber das ist sozusagen diese Spurensuche. Irgendwas läuft gerade grundlegend schief. Was ist es denn genau?
Also in der Summe würde ich sagen, um es mit einem Wort zu sagen, Zuckerwürfel. Jeder bekommt mal ein paar mehr, mal ein bisschen weniger, aber so viel Zuckerwürfel, dass er im Prinzip zufrieden ist und die Klappe hält. Ich glaube tatsächlich, das ist das ganze Geheimnis. Und darüber hinaus ist es dann eben auch so, also ich glaube, die tatsächlich auch sich perspektivische, längerfristige Gedanken machen können, muss man da hinzufügen. Also Emilia Fester kann das nicht. Nicht, weil sie zu jung ist, sondern weil sie zu blöd ist. Das muss man einfach so sehen. Die ist irgendwie, die lebt in ihrer kleinen Welt irgendwie und von mir aus ist es auch prima, dass sie da lebt. Ist nur schade, dass sie das dann irgendwie auch noch im Bundestag austoben kann. Aber der könntest du nicht erklären, was jetzt kurz-, mittel- und langfristig das, was jetzt alles passiert, für Folgen hat. Das würde die nicht verstehen.
Ja, aber eben doch, weil sie zu jung ist. Das möchte ich schon noch mal sagen. Du
sagst, ja, gut, das kommt hinzu. Das
hat schon sicher damit zu tun.
Ja, natürlich, klar, okay. Auf der anderen, es gibt auch Leute in ihrem Alter, die deutlich besser aufgestellt sind.
Es gibt auch alte Junge, ja, wenn du das so sagen willst.
Ja, wie auch immer. Jedenfalls denke ich tatsächlich, und das macht auch eben die Führungsspitze der Linken so kaputt. Die sitzen im Bundestag, die kriegen gute Pensionen, beziehungsweise Diäten und später dann Pensionen. Je länger sie durchhalten, desto mehr gibt's. Und dementsprechend sehen sie, glaube ich, also so Kandidaten wie Kipping und wie heißt sie, Janine Wissler und diese ganze Bagage drumrum irgendwie, denen ist, glaube ich, schon klar, dass das gnadenlos in die Tonne geht für die Partei. Aber die sagen sich, ich habe jetzt schon so viele Zuckerwürfel gekriegt und ich sehe zu, dass ich bis zum Ende jetzt noch so viele wie möglich mitnehme, dann habe ich vielleicht ausgesorgt und muss mich um den ganzen Dreck nicht mehr kümmern. Da fehlt dann auch jegliches Gefühl für Aufrichtigkeit, Empathie, Anstand oder Haltung, Überzeugung oder so. Das spielt, glaube ich, tatsächlich alles keine Rolle, sondern das sieht man ja auch im Umgang mit den kritischen Leuten innerhalb der Linken. Es geht wirklich nur noch darum, Querschläger so gut wie möglich irgendwie wegzuradieren und weiterhin halt seinen Würfelzucker zu kriegen. Also ich glaube, es ist wirklich so simpel. Es ist halt systembedingt ein Problem. Deswegen wähle ich ja auch nicht mehr. Also du bist in dem Moment, wo du den Sprung in den Bundestag schaffst, bist du eigentlich verloren. Denn dann hast du dich eingekauft in diesen politischen Markt der Korruption und der Gefälligkeiten und so weiter. Und hinzu kommt, dass du dann auch noch weiterhin gut durchgefüttert wirst. Dann kommen noch die Lobbyisten dazu. Was meinst du? Ich glaube, im Bundestag gibt's unten in der Lobby mehr Lobbyisten als Bundestagsmitglieder. Die umgarnen dich dann auch noch und schlagen dir coole Geschäfte vor, tut ja nicht weh und kriegt auch keiner mit und so weiter. Und dementsprechend, langer Rede, kurzer Sinn, das ganze Konstrukt ist halt auf Korruption und Selbstbereicherung, Egoismus und Bevölkerungsdistanz aufgebaut. Und da ist die Linke, jetzt könnte man sagen, was ist mit der AfD? Ja, die sitzt auch im Bundestag und trotzdem funktioniert das bei denen irgendwie nicht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sie eben nicht umgarnt werden. Sie spielen ja eine andere Rolle. Und die Linken, die waren früher mal Opposition. Und ich meine, wir erinnern uns irgendwie an die ganzen Vorwürfe, die der Linken, der PDS und der WASG gemacht wurden, von wegen DDR-Vergangenheiten und wollen die DDR zurück und überhaupt und Ding, Ding, Dong und so. Also die Linke war früher wirklich das Objekt der Begierde der Geiferer und Hetzer, die halt in einer Tour disqualifiziert, diskriminiert, diffamiert wurde, beleidigt wurde, ausgeschlossen wurde. Jetzt sind sie angekommen und jetzt übernimmt die Rolle halt die AfD.
Interessanterweise war da nicht nur der Vorwurf, dass es Altkommunisten wären, SED-Folgepartei war ja immer.
Ja, Stasi. Der
Vorwurf Stasi und so weiter. Sondern ich erinnere mich noch, Helmut Schmidt saß da und hat erklärt, dass Lafontaine im Grunde wie Hitler sei. Ja, der Vergleich kam. Ja,
ja, eben.
Tichy hat das gemacht, dessen Einsatz als Alternativmedium ich heute schätze teilweise. Aber der hat auch Lafontaine verglichen mit Hitler und so weiter. Also es kann gar nicht dumm genug sein, wenn man irgendjemanden ausschließen möchte aus dem politischen Betrieb.
Ja, und bei der Linken ist es nicht mehr nötig, das ist der Punkt.
Nein, das ist heute nicht mehr nötig, natürlich nicht. Das Personal ist auch ein anderes. Die paar, die damals schon dabei waren, die waren damals schon nicht besonders wohl gelitten bei Linken, also nicht bei der Parteiklientel, sondern bei links tickenden Menschen. Wenn ich mir Bartsch anschaue, ja gut, ja, den gab es auch schon vor 12 oder 15 Jahren. Den fanden viele von uns immer sonderbar. Ja, der ist halt immer nur da, klar, logisch. Ja, der eine Teil ist weggestorben, der andere ist weggegangen. Was soll da übrig bleiben?
Ja.
Was aber anderes Thema und doch nicht anderes Thema. Was glaubt ihr denn, wenn es denn soweit ist, wir glauben ja, dass wir dem nicht mehr entkommen können, Krieg auf irgendeine Art und Weise. Unser kleines Geschäftsmodell hier, ich nenne es mal so. Wie geht's da weiter?
Können wir sofort drauf kommen. Ich würde nur abschließend noch mal zu dem Blog von eben, weil wir vorhin über Weidel und Strack-Zimmermann gesprochen haben und Weidel ja die meines Wissens einzige war, die auch vor laufender Kamera gesagt hat, hier, du hast eigentlich sowieso einen Interessenskonflikt, weil du mit der Rüstungsindustrie verbändelt bist. Das war ja das eine. Das andere, was ich eben auch bemerkenswert und absolut erwähnenswert finde, ist, dass Strack-Zimmermann danach völlig am Rad gedreht hat. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, guckt euch den Ausschnitt aus der Sendung mal an. Ich kann das auch verlinken. Das würde ich wirklich empfehlen, euch das mal anzugucken, weil okay. Strack-Zimmermann ist danach durchgedreht wie ein völlig überdrehtes Kleinkind. Das war, also man kann das nicht beschreiben. Also sie hat Weidel nur und ständig unterbrochen und nicht mit ganzen Sätzen, sondern immer nur mit reingefeuerten Beleidigungen. Also sie war dermaßen von der Rolle und meiner Meinung nach aus der Fassung gebracht worden, konfrontiert mit diesen Fakten, die Weidel angesprochen hat, dass ich eben denke, okay, dafür brauchen wir die AfD. Es macht sonst keiner. Es muss die AfD sein. Und B, Leute, die ihr vielleicht auch versucht, kritisch zu sein, guckt euch solche Auftritte an. Lernt davon. Denn letztlich ist die knallharte Konfrontation mit solchen Dingen, wie Weidel das mit Strack-Zimmermann gemacht hat, ein wirklich wirksames Mittel, um zumindest den Auftritt der Kontrahentin, muss man das ja so sagen, komplett zu versauen. Und wenn sowas häufiger passiert und unterschiedliche Leute bei allen möglichen Formaten immer wieder sagen, ne, das Gesetz der Wiederholung, das kennen wir ja, ach Strack-Zimmermann, ich weiß gar nicht, ob ich mit Ihnen überhaupt sprechen soll, Sie sind doch sowieso Rüstungslobbyistin. Und das 3, 4, 5 Mal im Monat, dann geht die irgendwann gar nicht mehr rein in Talkshows. Und jedenfalls denke ich, dass die Konfrontation und auch die Provokation, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, immer wichtiger wird. Also es geht nicht mehr darum, jetzt brav und soft und mit ausgewogenen Worten und Formulierungen und immer irgendwie sich selbst relativierend und dezent irgendwie in solche Diskussionsrunden reinzugehen. Es geht darum, reinzukrachen, wirklich, und dementsprechend auch aufzutreten. Und Weidel hat das auf eine vorbildliche Art und Weise für mich gemacht. Ein, zweimal schwamm sie dann auch irgendwie. Das fand ich ein bisschen schade, aber insgesamt war das ein extrem souveräner Auftritt. Wie gesagt, ich verlinke das Ding. Ich kann euch nur empfehlen, nicht die ganze Sendung, aber dieses Ding zwischen Strack-Zimmermann und Weidel.
Du wunderst dich, Tom, dass man dich in keine Talkshow einlädt. Du sagst
ja, ich schon, weiß,
was du machen würdest. So ein wie dich holt man da nicht dazu.
Ja, ich hatte ja, bei Lanz hatte ich ja gefragt, ob ich mal kommen soll, aber Nee, gar nicht. Ja, unser Geschäftsmodell.
Tja.
Ja, das ist dann wahrscheinlich eher die geringere Sorge, die uns umtreibt. Also, ich sag mal, wenn alles den Bach abgeht, ist es unwahrscheinlich, dass, also, ich sag mal so, die ersten Spender, die jetzt aktuell noch was gespendet haben und denen ich dann geschrieben habe, wie toll ich das gerade jetzt in dieser Krisenzeit finde, dass sie spenden, schreiben dann auch zurück, naja, im Moment geht's noch, aber ich weiß auch nicht, wie lange und so. Also,
ja, ist logisch.
Logisch. Ja.
Das ist das eine. Ich wollte aber natürlich noch auf was anderes hinaus. Man wird uns knallhart mundtot machen. Denn in einer Kriegsgesellschaft, noch mal anders als jetzt, kann man sich Widerreden nicht mehr leisten. Oder Widerredende nicht mehr leisten.
Ja, man kann es sich leisten, sie nicht mehr zuzulassen. So kann man es auch sagen, vielleicht. Ne?
Ja. Ja, okay, so kann man es auch sagen.
Ja, ja, ich meine, aber das kennen wir doch schon, oder? Das ist so ich meine, das verstärkt sich zwar sicherlich noch und das wird auch noch mal extremer, aber jetzt
so ein bisschen. Naja, nein, Gerd, ich gehe da schon weiter. Also ich glaube durchaus, wenn es dazu kommt, dass man Defetismus und solche Geschichten, die werden schon herausgekramt werden. Also ich bin mir relativ sicher, dass du bestimmte Dinge einfach nicht mehr sagen kannst.
Naja, sie können uns abschalten. Also
Und abschalten. Also ich rede jetzt nicht wirklich davon, dass man sagt, wir machen den irgendwie madig oder wir machen irgendeine Kontaktschuld, knüpfen mal, damit er dann quasi nicht mehr glaubwürdig ist. Das, glaube ich, sind dann wirklich Kinkerlitzchen. Also ich rede dann schon wirklich von den knallharten Maßnahmen. Sperren, bestimmte Sachen als Straftatbestand einordnen und so weiter.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich meine, wir haben ja gerade, haben ja noch gar nicht drüber gesprochen. Müssen wir jetzt auch nicht umfangreich machen, aber.
Nein.
Thema Scheinreferenten. Da gab es ja diesen Schaller hieß er, glaube ich, Geschäftsführer von einem Energieunternehmen in, ich weiß nicht wo, Falkenstein oder so, der ja, ich weiß gar nicht, habt ihr das mitgekriegt?
Ich habe es mitgekriegt, der war im Donbass als Wahlbeobachter und wurde dann irgendwie rausgeschmissen. Ne? Und die Melnik hat dann irgendwie auch noch irgendwie schön Öl ins Feuer gegossen.
Genau, so. Genau. Ja, ja, ja. Und der wurde dann also von den politischen Entscheidungsträger des Landkreises, in dem er da eben arbeitet mit seinem Unternehmen oder Geschäftsführer ist, in dem Unternehmen, die haben dann spontan beschlossen, dass er von seinen Aufgaben befreit wird. Darüber habe ich am Montag einen Artikel geschrieben. Hm. Montag sollte dann dazu auch die Entscheidung fallen, ob er jetzt tatsächlich gefeuert wird oder nicht. Ja, und Dienstag früh habe ich dann gelesen, okay, das Ding ist durch, der Drops ist gelutscht. Und ja, ich meine, er hat nichts Verbotenes getan. Er ist als als Privatperson, also er hat, das war auch nicht auf Firmenkosten oder so, er ist da privat hingefahren und hat die unerhörte Argumentation benutzt. Ich dachte mir, es kann nichts dagegen sprechen, sich auch mal selbst ein objektives Bild zu machen.
Ja.
Und
das gab es mehrfach. Das ist jetzt ein Fall.
Ja, dann hier, wie heißt er, Patrick Barth, glaube ich, Journalist, der irgendwie jetzt dann nicht mehr an der Uni unterrichten darf oder so, der war auch als Wahlbeobachter da. Und der NDR hat mir ja explizit geschrieben, als ich darauf hingewiesen habe, dass sie falsch berichtet haben, als sie gesagt haben, es gäbe keine Möglichkeit, da Leute hinzuschicken, habe ich dann angeschrieben, doch, gibt's und so. Und da hat mir dann ein Redakteur zurückgeschrieben, ja, sie haben wohl recht, aber wenn wir das machen würden, wenn wir da einen Reporter hinschicken würden, einen Reporter hat er geschrieben, dann würden wir das Scheinreferendum anerkennen. Und das wäre ja auch nicht in ihrem Sinne. Das fand ich schon sehr betreutes Denken mäßig. Also, dass Herr Hagen vom NDR weiß, was in meinem Sinne ist oder nicht, finde ich schon bemerkenswert. Aber daran sehen wir ja und deswegen auch.
Hast du ihm das geantwortet?
Ich habe ihm das noch geantwortet, ja. Darauf kam
natürlich
nichts. Nein, da kam nichts mehr. Ich habe dann, hatte schon vorher angekündigt, dass ich das dann publik mache. Und das habe ich dann auch gemacht.
Naja, gut, du hast natürlich jetzt einen Eintrag. Das ist die Klage.
Ja, natürlich. Aber was weiß ich,
wo habe ich denn keinen? Ich glaube aber auch, dass, ich meine, ich bin gespannt, so ein bisschen gespannt bin ich schon, wie lange sich das durchhalten lässt, dass man sozusagen das Narrativ über die Fakten stellt. Ne? Ich meine, darum geht's. Das ist eigentlich das Kernding.
Ja.
Dass dieses Narrativ von die Russen sind die Bösen, der Westen, wir sind die Guten, bei uns herrscht irgendwie die Freiheit und die Demokratie, so das wird durchdekliniert bis in die Nuancen und das ist das Narrativ, das durchzuhalten ist und das kollidiert zunehmend mit den Fakten. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange sich das durchhalten lässt, weil es erodiert an jeder Ecke und an jeder. Heute das mit Nord Stream, das ist wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, würden wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, in der Denken wirklich erlaubt ist in jede Richtung, ne? Dann hätte der gute Journalismus, der sich selber für Qualitätsjournalismus hält, der hätte gesagt, das eigentliche Interesse, dass die Amis eigentlich ein Interesse an der Zerstörung von Nord Stream 2 hätten. Und der deutsche Mainstream hat es nicht gesagt, der bedient das Narrativ. Und ich bin gespannt, wie lange sich das durchhalten lässt. Ne? Und so Leute, die Zahl der Leute, die da rausfallen, ne? Die sozusagen die Erfahrung machen, wenn ich mich um Aufklärung bemühe, wenn ich da hinfahre und mir das angucke, habe ich auch gemacht, war Tschetschenien, habe mir angeguckt, wie irgendwie hier die Schwulen tanzen in Moskau und so. Wenn ich das mache, dann bekomme ich im Westen dafür aufs Maul. Ne? Deutschland ist keine aufgeklärte Gesellschaft mehr. Und ich bin gespannt, wie lange sich das durchhalten lässt. Weil
Deutschland-Narrativ über Wahrheit oder über Realität, nennen wir es mal so, da gibt's auch einen Film, da sitzt auch einer im Keller mit so einem Bärtchen.
Und ja, aber muss das in Deutschland jedes Mal so enden?
Der hat 12 Jahre durchgehalten mit seinem Narrativ.
Muss das in Deutschland jedes Mal so enden?
Und er hat erzählt, das kam noch dazu zum Narrativ, er hat erzählt, dass diese 12 Jahre 1000 Jahre waren. Das haben die Leute auch irgendwie geglaubt. Also, ich will damit sagen, ich befürchte, das kann man noch eine ganze Weile aufrechterhalten. Das ist ja das Tragische an der
Geschichte. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Also, wir kämpfen dieser dritte Weltkrieg, der wird jetzt erstmal mit anderen Mitteln. Da werden erstmal andere Mittel eingesetzt. Ich fürchte mich tatsächlich nicht so wahnsinnig sehr vor einer nuklearen Auseinandersetzung. Wenn die wirklich käme, dann ist es eh zu spät, dann nehme ich das irgendwie auch hin, weil was anderes kann ich dann eh nicht mehr machen. Aber das, was jetzt, glaube ich, passiert, ist, dieser Krieg wird zwar irgendwie auch noch militärisch irgendwie gekämpft, irgendwie in der Ukraine vor allem, aber vor allem halt auf anderen Ebenen, auf der wirtschaftlichen Ebene, auf dieser Propaganda, auf dieser Informationsebene und so weiter. Da herrscht überall Krieg, ne? Da sehe ich schon, dass der Westen das eigentlich an jeder Ecke auch verliert. Also der Westen, also ökonomisch geht das da gerade den Bach runter. Also gerade insbesondere in der EU in einem rasenden Tempo.
Kent, ich möchte mir zu nahe treten, aber du wohnst jetzt nicht mehr hier. Mhm. Und vielleicht siehst du es anders.
Kann schon sein.
Das Gefühl hier. Also wenn du hier bist, hast du schon den Eindruck, dass das Weltbild hier einigermaßen konsistent ist. Natürlich gibt's immer Ausreißer und natürlich spürt man es an manchen Feldern schon. Dazu kommt, dass wir uns ja in der Thematik auskennen, uns damit befassen. Der normale Bürger tut das nicht. Der konsumiert halt seine Bildzeitung und seine Rundschau hier in Frankfurt.
Ja schon, aber dass der nicht mehr irgendwie die Kohle hat zum Heizen, irgendwie
das kriegen wir. Ja, das merkt er. Das ist definitiv klar. Das ist das schon. Aber ich höre das ja. Ich war neulich beim Friseur und so junge türkische Leute, die den Laden haben, alle ganz nett und so. Und dann wird natürlich schon gesagt, oh, alles so teuer und so. Und dann geht's halt los. Oh, der Putin, was der alles machen kann und so. Mhm. Und allerdings jetzt nicht so Putin als Arschloch, sondern so auch ein bisschen so wie junge Männer halt sind. Oh, was der sich rausnimmt irgendwie, ist unglaublich. Ja, der hat's drauf und so. Also, wer schuld ist, ist schon ganz klar. Ja, und wenn du hier lebst, ist es nicht so, dass man den Eindruck hätte, der Westen verliert an jeder Front, denn die geben dir gar nicht die Möglichkeit, so weit zu denken, du wirst hier zugeschissen. Das weißt du selbst, du warst ja bis vor kurzem hier. Du wirst aber hier zugeschissen mit Informationen, ob die dann richtig oder falsch sind. Das prüft man gemeinhin sowieso nicht, weil da ist schon die nächste Information da, die ich konsumieren kann.
Also, das sind ja unterschiedliche Bereiche jetzt. Also, die Gefahr des Atomkrieges würde ich noch nicht als akut ansehen. Dementsprechend mache ich mir da auch tatsächlich noch nicht so große Sorgen, weil im Zweifel ich hoffe, dass die entscheidenden Figuren wissen, dass danach im Prinzip auch nichts mehr zu ihrem Vorteil geht. Und da sind sie ja eigentlich sehr schlicht gestrickt. Von daher hoffe ich, dass da die Vernunft überwiegt, aber festlegen will ich mich da auch nicht. Und was jetzt die Frage...
Nur ganz kurz, Tom. Ja? Wer von uns zwei ist naiv? Jetzt darfst du weiterreden.
Okay, lassen wir im Raum stehen.
Ich glaube, das Gute ist, dass die Leute, die Nuklearwaffen einsetzen würden, ne, die sozusagen da die Bereitschaft signalisieren, das zu tun, dass die zum Glück nicht über einen roten Knopf verfügen, ne, so die Baerbox und wie sie alle heißen, die tun es halt nicht, die entscheiden darüber nicht.
Ja, wenn die den roten Knopf hätte, bin ich mir sicher, da hätte
sie. Wenn schon die den roten Knopf hätte, dann wäre ich nicht nach Moskau ausgereist, dann wäre ich irgendwo ganz.
Ja gut, aber Sleepy Joe drückt ihn und hat es im nächsten Moment wieder vergessen. Das ist auch nicht besser. Also
ja, das ist noch die beste, das ist noch die schlimmste Variante. Es kann auch sein, dass er einschläft und mit dem Kopf drauf fällt.
Ja, genau. Ich wollte aber noch auf das andere hinaus, von wegen, wie lange das noch durchhaltbar ist. Also ich tendiere da tatsächlich auch eher zu Roberto. Es ist ja, ich gucke ja nun auch viele Medien, lese viele Medien, machen wir ja alle, aber ich speziell, weil ich da ja auch Videos zu mache, dann eben auch Talkshows, da ist halt tatsächlich unisono und zwar unwidersprochen immer wieder die Rede davon, dass Russland isoliert ist, also noch immer. Es ist längst klar, dass das natürlich Bullshit ist, wenn man sich ein bisschen besser informiert, aber wenn man das eben nicht tut und an der Oberfläche bleibt und ein Großteil der Bevölkerung bleibt tatsächlich an der Oberfläche von Tagesschau, Tagesthemen, vielleicht noch Spiegel, das sind dann schon die ins Büro gehen und ein bisschen mehr Geld verdienen.
Was man ihnen nicht vorwerfen darf übrigens, den Leuten.
Ach, wieso nein, nicht? Nein, natürlich nicht, aber ich meine...
Finde ich schon.
Nein, also, ich finde, weil man es den Medien vorwerfen muss. Medien haben so zu berichten, dass es der Wahrheit dient. Und wenn das natürlich Propagandamedien sind, dann ist das scheiße. Aber ich kann natürlich von Leuten, die 12 Stunden in der Notaufnahme arbeiten, nicht verlangen, dass sie sich noch allumfänglich und vollumfänglich im Internet noch was rausziehen an Informationen und so.
Ja.
Das ist zu viel. Da muss ich verlangen, dass wenn ich Spiegel lese oder Bildzeitung von mir aus, ja, Bildzeitung ist ein schlechtes Beispiel, Spiegel lese oder FAZ, dass es auch stimmt. Oder
dass Roberto, ich finde das ist wirklich zweischneidig, weil ich sag mal so, wenn ich keine Ahnung vom Reitsport habe, dann hüte ich mich davor, mich an Diskussionen über Reitsport zu beteiligen. Wenn ich keine Ahnung habe über politische Zusammenhänge, dann sollte ich möglichst auch versuchen, nicht so zu tun, als würde ich politische Zusammenhänge durchschauen.
Ja, nee, das funktioniert aber so nicht. Das funktioniert so nicht. Also Denken und sowas, das funktioniert halt nicht wie Klavierspielen. Wenn du Klavier spielst und du tückst auf die falsche Taste, dann hörst du das sofort, das war die falsche Taste. Beim Denken funktioniert das so nicht. Ne? Du merkst es nicht selber.
Das ist richtig. Ja. Noch was. Jeder ist souverän, aber nicht jeder ist Reiter. Das ist der Unterschied.
Ja. Okay. Aber ich finde, wir sollten das, der deutsche Qualitätsjournalismus, ne, ist kein Journalismus, da sind wir uns einig, das ist aktuell wirklich im Zustand der Propaganda, aber wir sollten uns daraus vielleicht irgendwie, das sollte unser Ansporn sein. Ja? Wir machen keine Propaganda. Wir machen irgendwie eigentlich, wir unterhalten uns hier und das, was wir machen, ist eigentlich ganz guter Journalismus.
Unsere Hater sagen übrigens das Gegenteil von uns.
Ja, wollte ich gerade sagen, klar.
Das logisch. ist ihre Sache, aber das dürfen die ja auch sagen. Können sie auch sagen. Bin da durchaus dafür, dass sie uns das vorwerfen dürfen. Sie können auch die Auseinandersetzung suchen. Ja, das sollen sie gerne machen. Also sie werden,
finde ich zum Beispiel wieder nicht. Also überhaupt nicht, weil per Definition ist Propaganda etwas, das von der herrschenden Klasse ausgeht. Und alles andere ist Kritik. Wenn also kleine Podcaster, Blogger, Journalisten, Moderatoren, wie auch immer, wie wir, wenn wir gegen den Mainstream reden, schreiben, argumentieren, machen wir keine Propaganda. Das ist nicht möglich. Das ist per se nicht möglich.
Das ist richtig.
Dementsprechend ist es, ja, aber das ist wieder ein Etikett. Das ist wie Verschwörungstheoretiker, Nazi und so weiter und so fort. Es wird einfach pauschal verwendet und es wird so lange und so oft verwendet, bis die Leute glauben, okay, die kleinen Blogger mit ihren 5000 Teilungen oder 10.000 Hörern oder auch noch weniger, die betreiben jetzt Propaganda. Das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Das, was wir betreiben, ist der Versuch, Informationen aus einer anderen Richtung zu präsentieren. Das kann man kritisieren und das kann man auch falsch finden. Das finde ich völlig in Ordnung. Also man soll uns doch gerne dafür kritisieren, wenn die Leute der Meinung sind, unsere Hater, wie es so schön heißt, dass wir sowieso nur dummes Zeug reden. Aber bitte nicht den Begriff Propaganda, weil der einfach unsauber ist und weil er einfach nicht stimmt.
Ja, das stimmt natürlich schon. Also Propaganda, wir sind viel zu klein, um Propaganda zu betreiben. Das, was heute passiert ist, das ist Propaganda.
Das ist sozusagen Propaganda.
Von der Taz über die Bild bis hin zur Faz wirklich alle unisono in Richtung Russland deuten.
Und das schaffen wir nie und nimmer. Und von daher kann man uns keine Propaganda vorhalten. Das geht nicht.
Völlig gleichgeschaltet, die gleichen Experten zitieren, die gleichen in die gleiche Kerbe hauen. Irgendwie so wirklich von der gesamte deutsche Mainstream hat das gemacht und das war Propaganda. Ja. Wir können das überhaupt nicht. Also es geht überhaupt nicht. Selbst RT Deutsch als Staatssender, ne? RT kriegt das überhaupt nicht hin.
Nein, das geht nicht.
Das geht überhaupt nicht.
Dieses Kunststück, Propaganda zu betreiben statt Journalismus, das ist den Medien hier auch nicht so schwer gefallen. Denn das hat man ja in sämtlichen Bereichen vorher schon gehabt. Corona war auch Propaganda zu bestimmten außenpolitischen Themen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lese, das hat ja mit der Ukraine oder mit Russland jetzt erstmal nichts zu tun, Sascha Lobo beim Spiegel mit seiner aktuellen Kolumne, es geht natürlich um Italien, um Meloni, die Überschrift alleine, das Land ist hoffnungsvoll verloren.
Wenn Sascha Lobo das sagt, dann wird das ja auch so sein.
Ja, auch das ist natürlich, also es besteht in sämtlichen Bereichen, bis vielleicht beim Sport, ich sage jetzt mal, wenn ich die Bundesliga-Ergebnisse lese, dann gehe ich davon aus, dass die schon stimmen und dass die nicht propagandistisch irgendwie geschönt werden. Da haben wir irgendein Realitätsgehalt. Aber alles andere, was passiert, da habe ich nicht mehr den Eindruck, dass es irgendwo seriös und realistisch zugeht, sondern es geht immer nur ums eigene Weltbild, was hier vertreten wird, und zwar in jeder kleinsten Nuance. Das beginnt beim Gendern, das geht dann über ausländische Politiker, die einem nicht genehm sind, bis eben zu Russland und vorher Corona und so
weiter. Also haben wir vornehmlich, darauf läuft's drauf, das ist sozusagen das Ergebnis des Abends, wir haben vornehmlich ein Medienproblem in Deutschland.
Ja.
Das ist das.
Aber wir sind da natürlich auch wieder bei den Zuckerwürfeln. Ne? Ich meine, Sascha Lobo, der kriegt haufenweise Zuckerwürfel für den Müll, den er verzapft. Und das ist Propaganda. Für den Müll, den wir verzapfen, kriegen wir höchstens Spenden von Leuten, die uns wohlgesonnen sind. Wir kriegen keine Zuckerwürfel.
Also ich glaube nicht, dass der so viel Zuckerwürfel bekommt.
Oh doch.
Der Mann geht ja nicht mehr zum Friseur. Also ich bin mir nicht sicher. Aber
der wird
gut bezahlt.
Der wird bezahlt.
Ob das nur Geld ist bei denen, das ist schon auch ein anderer Antrieb mit. Also da geht es um Haltung. Haltung ist ja heute das Allerwichtigste.
Aber das eine funktioniert am besten kombiniert mit dem anderen.
Ja, das ist schon klar.
Ich wollte
aber die haben es nicht, Ja, bitte.
Ich würde jetzt den dritten Anlauf gern unternehmen, nochmal darauf zurückzukommen, was Gerd und du vorhin angesprochen haben, nämlich die Frage, wie lange lässt sich dieses Narrativ versus Realität oder versus Wahrheit oder versus Fakten noch durchhalten? Und du sagtest dann ja irgendwann, Roberto, naja, also ich glaube, du warst es, wenn die Leute tatsächlich nicht mehr heizen können, also spätestens dann werden sie wahrscheinlich auch komplett humorlos werden. Ich glaube,
es klingt gut und es klingt auch vernünftig. Ich würde es gern gesagt haben, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Ja, du hast es in schlichteren Worten gesagt, aber ich glaube, du hast gesagt.
Ja,
ja. wie auch immer, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so eine Art, man könnte vielleicht Desasterrennen sagen. Hm. Es ist tatsächlich für mein Empfinden die Frage, was passiert eher? Der militarisierte oder die Realisierung des militarisierten, totalitären, auch gewaltsamen Staats, also eine Gewaltherrschaft im Prinzip, oder tatsächlich Widerstand, der so stark wird, dass er irgendwann nicht mehr zu kontrollieren und auch nicht mehr zu unterdrücken ist. Ich glaube, dass wir in einem solchen Wettlauf uns befinden. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die den autoritären Gewaltstaat vorbereiten, dass die A, mehr Mittel haben, dass sie B, auch mehr Wissen haben und C, dementsprechend schon ganz viele vorbereitende Maßnahmen treffen können. Ich erinnere nur zum Beispiel an die neue Bundeswehreinheit zum 1.10. zur Pandemiebekämpfung unter anderem, ho, 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 Pandemiebekämpfung, sehr lustig. Und die Menschen, die dann irgendwann vor Verzweiflung auf die Straße gehen, dass die womöglich einfach ein bisschen zu spät kommen.
Ich weiß es nicht. Also ich
einfach mal als Durchhalteparole, naiv, aber auch wenn sie zu spät kommen, besser spät als nie.
Ja, sicher, klar. Ja? Also das heißt auch nicht, dass sie dann automatisch verlieren oder wir.
Nein.
Ich muss ja sagen, wir gehören ja dazu. Wir werden ja Teil dieses Widerstandes sein oder sind es ja eigentlich schon. Also es ist nicht zwingend so, dass wenn wir spät dran sind, dass wir dann sofort gleich verloren haben. Aber und von daher steige ich auf den Naivitätszug auf und sage, ja klar, also gewinnen können wir trotzdem. Und das haben wir beim letzten Podcast schon gemacht und das würde ich jetzt auch gerne nochmal machen. Leute, geht raus. Lasst euch keine Propaganda unterstellen, lasst euch von mir aus als Verschwörungstheoretiker beschimpfen, lasst es von euch abperlen, geht raus und lasst euch nicht sagen, ob ihr rausgehen dürft oder nicht dürft. Ihr dürft, ihr müsst, denn es geht letztlich um euch, um uns alle.
Dem schließe ich mich an. Wenn es auch so ist, dass man vielleicht glaubt, man könne nichts bewirken, das weiß man A vorher nicht und B, wenn man auf die Straße geht mit Gleichgesinnten, ich habe das im letzten Jahr erlebt, als ich zu Anti-Corona oder Anti-Maßnahmen-Demos bin, das fördert auch das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl wieder, denn es war eine Zeit, wo man sehr isoliert war und dachte, man ist alleine oder man ist der Einzige, der sich an dieser ganzen Sache stört. Wenn dann aber 12.000 oder 14.000 Leute auf die Straße gehen und alle ticken ähnlich, manche natürlich schon, weiß man ja, ja, die setzen sich dann Spritzenimitationen auf den Kopf und so gehe ich nicht demonstrieren, aber gut.
Och,
dann tut das einem gut. Und zusammenkommen, Menschen treffen, sich über Sorgen austauschen, spotten über die Politik, auch spotten muss man in dieser Zeit. Es geht nicht nur um ernste, seriöse Auseinandersetzung damit. Lachen, Musik machen von mir aus auch und einfach sich unter Gleichgesinnten zu fühlen. So beginnt Protest.
Mhm. Ja.
Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist wichtig. Das ist auch Psychohygiene.
In dem Zusammenhang, das finde ich wir können auch gleich Schluss machen, aber das möchte ich gerne nochmal loswerden. Es gibt ja jetzt diese neue Idee, auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten.
Ja.
Und das klingt ja mehr oder weniger wieder mal wie so eine Posse und irgendwie, ach Gott, was soll das denn jetzt noch bringen? Und dann kommen natürlich irgendwelche Haltungsjournalisten mit irgendwelchen Zahlen um die Ecke, dass also wirklich die Weihnachtsbeleuchtung im Dezember, dass die wohl irgendwie eine Kleinstadt für ein ganzes Jahr versorgen könnte oder so, um dann eben auch Druck aufzubauen. Leute, auch das, lasst euch das nicht nehmen. Wenn die Geschäfte das unbedingt machen wollen, dann wollen sie das machen. Aber Weihnachten, das ist tatsächlich so. Ich bin der tiefen Überzeugung, neben den ganzen Kriegen und Familienzwists, die so stattfinden zu Weihnachten, ist es trotzdem immer noch eine Zeit, in der man versucht, und selbst wenn es durch Verdrängung ist, eine gewisse Harmonie und eine gewisse Gemütlichkeit und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie zu erzeugen. Wie heuchlerisch das hier und da ist, das will ich jetzt gar nicht irgendwie thematisieren. Ich glaube aber, dass es einfach wichtig ist, zum Jahresende so eine Stimmung zuzulassen. Und diese Stimmung von vornherein zu unterdrücken und zu sagen, wer jetzt Weihnachtsbeleuchtung bei sich anmacht, der ist böse und geht gegen die gute Sache an und spart keine Energie und unterstützt letztlich Putin. Das ist genau die gleiche Propaganda wie alles andere, worüber wir jetzt in der letzten guten Stunde gesprochen haben. Schaltet eure Weihnachtsbeleuchtung ein, auch wenn es banal klingt.
Ich schicke euch Fotos von der Weihnachtsbeleuchtung hier in Moskau. Also es ist die Neujahrsbeleuchtung, aber da fällt ihr tot um.
Ja. Andererseits muss man vielleicht gar nichts beleuchten. Vielleicht brennt ja das Nachbarhaus zufällig gerade und dann hat man ja Licht. Dann brauche ich nicht mehr das Licht anschalten. Dann habe ich selber. Genau,
könnte Spaß und ein bisschen Gas. Ne, bitte? Spaß ein bisschen Gas ist schön warm.
Ja. Also ich meine,
dann kommen halt nicht mehr die Glühlampen auf den Weihnachtsbaum, sondern wie zu vergangenen Zeiten echte Kerzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann warm wird, wenn irgendjemand drumherum springt, die ist auch ziemlich groß.
Ich möchte nur noch erwähnen, wenn ich solche Späßchen mache, das mache ich nicht, weil es einfach nur Kalauer sind, sondern weil mich das echt bewegt und weil ich wirklich, wirklich Angst habe um das, was vor dem, was kommt. Ich glaube auch, das meinte ich ja, also auch Witze machen, spotten, das ist notwendig, aber es ist natürlich schon ein ernster Kern. Ich meine das schon ernst. Ich fürchte mich schon davor und ich glaube auch berechtigt. Und es ist auch gut, dass man sich, also ich sehe es so, Angst ist ja scheiße im politischen Kontext, weil sie eigentlich nicht demokratisch ist, wenn man Leuten Angst macht. Aber Angst zu haben an der richtigen Stelle ist natürlich auch sinnvoll. Das ist ein Überlebensinstinkt.
Ja, ist auch eine Frage der Reflexion dessen, was passiert.
Ja, natürlich. Also, und wenn ich an Krieg denke, dann, wenn ich da keine Angst hätte, muss ich sagen, es wäre befremdlich. Ja,
also um jetzt nochmal an den Anfang unseres Podcasts zurückzugehen. Das war natürlich alles reine Show meinerseits. Logisch. Ich glaube tatsächlich, du hast vielleicht ein bisschen mehr Angst noch als ich, aber die Abstufungen sind da, glaube ich. Ist auch egal. Die Abstufungen sind auch gar nicht so entscheidend. Natürlich beschäftigt mich und gärt dich sicherlich auch das Ganze logischerweise natürlich sehr. Und es ist beunruhigend und wir gehen dunklen Zeiten entgegen im doppelten Sinne. Und das kann eigentlich niemanden unberührt lassen.
Ich hatte halt. Aber das einzige, wovor ihr tatsächlich da richtig Angst haben solltet, das ist Jutta Ditfurth. Die saß vor 2 Jahren, saß sie zu Hause und hat geguckt, wo das Licht aus ist.
Ja, stimmt. Stimmt.
Wo jetzt das guckt Licht sie, wo aus das Licht ist. An ist, ne? Und jetzt guckt sie, wo das Licht an ist.
Oh, fuck. Ja. Aber ich glaube, die wohnt in Frankfurt, ne?
Ja. Die könnte mich auch suchen.
Ja, da bin ich
in einem anderen Stadtteil.
Heimsuchen, würde ich eher sagen.
Heimsuchen auch, ist auch möglich. Aber tatsächlich, was das betrifft, ich habe neulich ein Gespräch mit meinem Tochter gehabt, die 21 ist. Und wenn du als Vater deinem Kind rätst, verlass das Land und such dir nach Möglichkeit eine Existenz im Ausland, das ist kein schönes Gefühl, das kann ich nicht sagen.
Ja, das ist schon kacke.
Ja. Und ich habe einen Text dazu geschrieben, der kommt nächste Woche dann beim Rubicon, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber es ist, das beschäftigt mich auch, ja. Und ich kann nicht als Vater sagen, hoffentlich bleibt sie hier und so. Dieses Land ist eine Falle, ja. Und natürlich ist auch in Europa, in anderen Teilen Europas ist es auch scheiße oft. Und die werden auch Probleme bekommen, das ist keine Frage. Aber vielleicht lebt sich trotzdem anders dort. Denn hier kommt noch immer dieses Zelotentum.
Dieses deutsche dazu. Schwere. Und
ja, vielleicht lebt sich's anders. Vielleicht hat sie die Möglichkeit, da irgendwie perspektivisch Fuß zu fassen und vielleicht wenigstens für eine Zeit. Aber wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, es ist nicht schön, seinem Kind das empfehlen zu müssen.
Nein, aber ich kann es verstehen. Und ich glaube tatsächlich, also das deutsche Böse ist nochmal anders als das französische, italienische
oder auch,
spanische. Also das deutsche Böse ist besonders böse. Ja, jetzt wollen wir noch mit etwas Positivem schließen? Was haben wir denn noch?
Ja, das finde ich schon. Ich habe auch was. Wir haben gesagt, wir haben eine Medienkrise, ein Medienproblem in Deutschland, das ist richtig. Das Schöne ist, wenn es ganz hart kommt, dann haben wir das auch erledigt. Dann ist nämlich, haben wir kein Medienproblem mehr. Gut, ich lebe dann nimmer, aber wenigstens habe ich kein Medienproblem.
Das ist auch positiv. Ich möchte, also das ist vielleicht sogar ein bisschen richtiger positiv.
Corona-Test, hast du einen positiven dabei?
Nein. Nein, es ist im Grunde genommen ist es jetzt ein Werbeblock gewissermaßen, denn ich arbeite mit einem Magazin zusammen oder bin Bestandteil eines Magazins, das sich Stichpunkt nennt. Und daran wird fieberhaft gearbeitet und eine Ausgabe, also als Print, aber auch als Online-Ausgabe, eine Ausgabe ist schon erschienen und die zweite Ausgabe erscheint jetzt im Oktober, ursprünglich geplant Anfang Oktober, aber dann doch erst am 20. Oktober. Und zwar, weil wir unglaublich viele Gespräche geführt haben und die Möglichkeit haben, das Stichpunktmagazin in Läden wie Bahnhöfen, Flughäfen und auch Kiosks in Innenstädten quasi neben dem Spiegel und den Stern stehen zu haben. Und in der zweiten Ausgabe wird auch ein Gast, beziehungsweise kein Gastbeitrag, sondern ein Beitrag von einer unserer Schreibenden mit dabei sein. Und das ist ein Beitrag von Ulrike Gros.
Oh.
Und wir versprechen uns natürlich davon, wenn ich gehe davon aus, dass Gros dann auch das Titelbild schmücken wird, dass wir dann vielleicht in unserem kleinen mit unseren kleinen übersichtlichen Möglichkeiten vielleicht den einen oder anderen dazu bringen, statt zum Spiegel zu greifen, zum Magazin Stichpunkt zu greifen. Und dafür, und vielleicht kennt ihr hier jemanden, der jemanden kennt oder so, sind wir natürlich auch auf der Suche nach Anzeigenkunden, weil sich das Ganze ja auch finanzieren muss, denn auch wir leben nicht von Luft und Liebe, wie es früher mal angenommen wurde. Sollte also jemand Interesse daran haben, Anzeigen zu schalten im Stichpunkt-Magazin, dann ja gerne eine Mail an uns schreiben. Und dann sind auch faire Konditionen und dementsprechend, ja, wäre eine gute Sache.
Sehr gut, viel Glück Ende euch damit.
Ende des Werbeblocks, ja. Ja, vielen Dank, Roberto. Ja, Gerd, du auch noch irgendwas Schönes? In Moskau muss es doch irgendwas Schönes zu berichten
geben. Nö, hier ist Herbst. Also hier ist Herbst, es ist wunderschön, das Wetter ist gerade wunderschön.
Ja, die Heizung gehen an, die Fenster gehen auf.
Die Heizung gehen an, die Fenster sind auf. Also hier diese Hintergrundgeräusche ist, weil hier, ich sitze hier neben der Heizung, es ist bollig warm und ich muss hier irgendwie die Balkontür aufmachen. Es gibt hier keine Thermostate und sonst ist es zu warm. Das darf man in Deutschland nicht mehr erzählen, weil.
Ja, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus, aber.
Ich hätte ja eigentlich, aber vielleicht machen wir das ein anderes Mal. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne noch gefragt, ob denn tatsächlich die ganzen Russen jetzt wegen der Teilmobilisierung völlig am Rad drehen und kurz davor sind, Putin zu stürzen.
Das machen wir doch mal anders.
Das machen wir anders mal. Aber das ist super schwer zu ermitteln, aber. Aber als Thema ist es gut, wir können das mal machen.
Ja, machen wir dann mal, genau.
Als Schlusswort kann ich nur sagen, im Grunde bin ich froh, dass ich euch zwei habe.
Oh Mann, das habe ich auch gerade gedacht. Ohne Scheiß jetzt.
Und ich bin froh, dass ich so manchen auch da draußen natürlich habe.
Ja.
Denn es gibt noch vernünftige Menschen, auch in Deutschland, das darf man nie vergessen. Und es lohnt sich vielleicht im Land zu bleiben. Mein Kind rate ich wegzugehen, aber ich bleibe im Land. In der Hoffnung, vielleicht bleiben wir mal übrig und dann muss man vielleicht ein neues Deutschland aufbauen. Klingt jetzt ganz blöd, aber es ist so. Und dann sind Leute wie ihr, die sind natürlich prädestiniert dafür.
Ja, und ich denke, dann kriegen wir Gerd auch wieder rüber und dann packt er auch mit an, wenn es soweit ist.
Dann haben wir Kinder zusammen.
Der spricht, der spricht doch dann gar kein Deutsch mehr. Das hat er nicht verlernt.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörer und Zuschauer, wie auch immer, welche Version ihr guckt. Wir waren heute deutlich länger, 1,5 Stunden knapp, aber das macht überhaupt nichts, denn wir hatten ja
das
uns.
Das muss man mir hoch anrechnen, weil normal bin ich ja der Treiber.
Ja, stimmt, aber es nützt ja nichts. Es wäre jetzt, glaube ich, keine gute Idee gewesen, nach einer Stunde hier abzubrechen. Wir hatten einfach Dinge zu besprechen, die wir besprechen mussten und dafür haben wir ein bisschen länger gebraucht. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Wir freuen uns also über Mails. Wir freuen uns auch riesig über Kommentare. Spenden nehmen wir auch gerne entgegen. Kommentare, das ist der Klassiker. Das möchte ich kurz noch anmerken. Kommentare, die Morddrohungen enthalten, werden definitiv nicht freigeschaltet.
Es sei denn, sie sind originell.
Wenn sie originell, da müssen sie aber schon sehr originell sein. Ja. Also bitte, das ist jetzt kein Aufruf, originelle Mordaufrufe zu formulieren. Denn aller Voraussicht nach werden sie nicht freigeschaltet. Gerd, vielen Dank nach Russland.
Ich möchte ganz kurz zu den Spenden noch was sagen, gerade in diesen Zeiten.
Ja.
Wir sagen es immer wieder, aber wer sich's nicht leisten kann, soll's bitte lassen.
Ja.
Ja. Das ist nicht notwendig, uns schwer verdientes oder vielleicht auch schwer auf irgendeine Weise zugekommenes Geld weiterzugeben, nur weil man uns unterstützen will und dann kann sich derjenige keinen Kaffee mehr leisten oder kein Brötchen. Brötchen sind ja auch so teuer geworden.
Ja.
Bitte, nur wer es kann und wer es nicht kann, bitte, das ist uns lieber, wenn er uns dann irgendwie anders unterstützt, indem er unsere Texte teilt.
Genau, empfiehlt uns weiter.
Ausdruck vielleicht mal für jemanden, der dann keinen Internetzugang hat oder nicht so oft im Internet ist. solche Unterstützungen nehme ich dann gerne von so.
Auf jeden Fall. Ja, sehr wichtiger Hinweis. Vielen Dank, Roberto. Ja, vielen Dank auch für deine vielen schönen, wichtigen Wortbeiträge, Roberto.
Ja, danke schön.
Und
du musst jetzt nicht so übersensibel nett zu mir sein.
Nein, das will ich jetzt, aber ich möchte, seit ich über die Weihnachtsbeleuchtung gesprochen habe, habe ich so ein bisschen was Besinnliches, glaube ich. Also auch dementsprechend, Gerd nach Moskau, viele Grüße und vielen Dank natürlich auch, dass du unsere kleine Dreierrunde hier so bereichert hast.
Ich danke euch.
Ja.
Gruß zurück.
Vielen Dank und Moskau. Grüße an die Heizung.
Ja, mache ich.
Ja, und auf die Straße. Ist ja warm.
Ja.
Bis dahin, ja. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.